Die Paarflüsterei, das Liebesleben der anderen. Wir erzählen euch wahre Geschichten.
Mit Frau Liebe und den Villas. Alle Fälle sind echte Geschichten. Wir haben uns aber aus Schutz der Klienten erlaubt, Handlungen und Charaktere so abzuwandeln, dass niemand in seinen Persönlichkeitsrechten verletzt wird.
Ihr könnt euch diesen Podcast anhören, einfach nur zur Unterhaltung oder auch, um für euch Dinge rauszuziehen, die eure eigene Beziehung betreffen. Denn ihr werdet in jeder Folge Parallelen zu euch finden.
Heute haben wir eine Sonderfolge für euch und wir sprechen mit einem ganz besonderen Mann. Er ist einer der erfolgreichsten Detektive bei uns in Deutschland. Seine Firma heißt A+ Detektive GmbH. Er kommt aus NRW, aber er operiert nicht nur deutschlandweit, europaweit und international. Und er kommt gerade jetzt ganz frisch aus Malaysia vom Internationalen Detektive-Kongress. Hallo Jochen Maismann, hallo, grüß dich.
Hallo Jochen.
Hallo zusammen, hallo Indra, hallo Markus.
Wie geht es dir? Wie war deine Reise?
Die Reise ist anstrengend gewesen, weil es doch sehr weit weg ist. Man ist lange unterwegs, aber ich habe da in Malaysia viele Dinge für mich mitgenommen auf diesem Kongress, die ich vorher so noch gar nicht kannte, beispielsweise in Form von Bitcoin-Betrügereien und der Nachverfolgung von solchen Dingen. Und genau deswegen fährt man ja zu internationalen Tagungen, um sich weiterzubilden, um sich fortzubilden und dem Kunden anschließend einen Mehrwert geben zu können und sagen zu können, guck mal, das kann man alles machen und diese Möglichkeiten gibt es.
Du Jochen, wie muss ich mir das vorstellen? Das ist quasi ein Kongress und da treffen sich lauter Detektive. Was ist denn das?
Ja, das ist der Weltverband der Detektive, die World Association of Detectives. In diesem Weltverband stellen wir übrigens eine Direktorin. Meine Tochter ist im Vorstand des Weltverbandes als Direktorin.
Ach so.
Und ja, sie ist da sehr engagiert.
Toll.
Und es kommen dann Mitglieder aus aller Welt. In diesem Fall waren es in Malaysia, ich weiß es gar nicht genau, so um die 200 vielleicht. Ich kann die genaue Zahl gar nicht wiedergeben. Das sind dann tatsächlich Mitglieder aus allen Erdteilen. Es waren Menschen aus Afrika, aus Amerika, aus Asien, aus Europa und auch aus Australien da. Man tauscht sich aus, man besucht gemeinsam Seminare, man lauscht dann den Dingen, die Speaker von sich geben und lernt so eine ganz, ganze Menge dazu, was man eben vorher nicht wusste.
Ich wusste gar nicht, dass es internationale Detektivkonferenzen gibt.
Wahnsinn, gell?
Mega spannend. Was triffst du dort für Menschen?
Das sind genauso Detektive wie ich auch, die einfach nur in anderen Ländern ansässig sind und mit denen man in der Vergangenheit oft schon sehr, sehr viel zusammengearbeitet hat. Wir haben unglaublich viele Fälle in Amerika und auch in Asien, sodass wir immer wieder die Hilfe von Kollegen benötigen, die dort ansässig sind und die nötigen örtlichen Kontakte haben. Total Wenn ich selber spannend. In einem asiatischen Land jetzt versuchen soll, irgendwo eine Ermittlung zu machen, dann scheitert es dann wahrscheinlich schon an der Sprache, denn da komme ich mit Englisch nicht immer viel vorwärts. Ich brauche also irgendwo jemanden, der lokale Ressourcen hat, der lokale Kontakte hat und mit diesen Kontakten dann in der Lage ist, über die Dinge hinaus, die man im Internet findet, Informationen zu sammeln. Mhm. Und darum ist es so wichtig, dass ich diese Kontakte pflege. Und viele von diesen Menschen kenne ich schon seit ganz, ganz, ganz vielen Jahren. Und wir arbeiten sehr eng zusammen. Ich helfe denen in Europa, die helfen mir in anderen Kontinenten. Aber auch europäische Kollegen trifft man dort, mit denen man sonst zusammenarbeitet, die man aber gar nicht so häufig sieht. Weil einfach auch die Entfernungen selbst innerhalb Europas.
Klar. Du Jochen, wenn ich Detektiv höre, ja, dann denke ich als allererstes an TKKG oder Fünf Freunde oder sowas. Wenn man dir jetzt zuhört, kriegt man eine Ahnung davon, also einen Ansatz einer Ahnung davon, wie hochprofessionell das alles ist. Was sind das für Menschen? Sind das ehemalige Militärs oder?
Ja, das ist wirklich sehr, sehr breit gefächert. Da sind ehemalige Polizeibeamte dabei, da sind ehemalige Nachrichtendienstler dabei, ehemalige Militärmitarbeiter. Gerade bei den Israelis ist es so, dass man nie so ganz genau weiß, was haben die vorher gemacht, wer von denen war bei Mossad und wer nicht. Wenn ich dann höre, dass einer General ist, naja, der muss ja irgendwas mal Besonderes gemacht haben. Mhm. Also die Background-Geschichten der einzelnen Mitglieder sind sehr unterschiedlich. Aber alle haben ihre eigene Erfahrung gesammelt, indem sie irgendwann in den Beruf reingekommen sind und dann sich weiter vorgearbeitet haben, bis sie dann endlich irgendwann in dem Weltverband waren. Denn da kommt auch gar nicht jeder rein. Da kann man also nicht hingehen und sagen, ich möchte jetzt einfach mal in den Weltverband hineinkommen. Mhm. Da muss man dann bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Man muss Fürsprecher haben, die das Ganze bestätigen, dass das in Ordnung ist, dass man dort Mitglied wird. Man muss eine Überprüfung über sich ergehen lassen, um festzustellen, ob man die nötige Qualifikation hat, ob man die nötige Seriosität hat. Und erst dann hat man die Chance, in die World Association of Detectives reinzukommen.
Sehr total interessant, Jochen. Das ist ja Wahnsinn. Du, und sag mal, und deine Fälle, sage ich jetzt mal so, das, womit du dich beschäftigst, wie muss ich mir das vorstellen? Was treibst du so?
Das ist verdammt breit gefächert, wenn ich das mal so sagen darf. Die Fälle sind sehr, sehr unterschiedlich, je nachdem, wer der Kunde ist. Da gibt es den Standardfall, da ruft die Firma XY an und sagt, ich habe einen Mitarbeiter, der ist krankgeschrieben, diesem Jahr das 12. Mal, der hat schon 138 Krankheitstage. Ja. Und wir haben den kürzlich an einer Tankstelle gesehen, wie der da in Bauklamotten durch die Gegend gelaufen ist. Und dann wird dieser Mann während des Krankenstandes beobachtet. Wir stellen fest, ob der wirklich krank ist oder ob er diesen Krankenschein nur simuliert hat. Hm. Und wenn er den simuliert hat, naja, dann hat er anschließend ein Problem. Dann gibt es den Privatfall, wo der Ehemann anruft und sagt, meine Frau, die fährt am Wochenende ins Sauerland und da geht die nach Willingen und ich bin nicht so sicher, ob die da wirklich so treu ist, wie sie sein sollte. Und dann beobachten wir die Frau, wie sie in Willingen ist und schauen, ist sie denn treu oder lässt sie da fünfe gerade sein? Und erstaunlich ist das gerade bei solchen Geschichten, und das sind ja nicht nur die Frauen, das sind ja auch die Männer, das ist ja pari, das hält sich wirklich die Waage,
ja.
Dass gerade bei solchen Geschichten, wo die Kunden einen Verdacht haben, da könnte irgendwo was im Busche sein, dass sich da in etwa 80% der Fälle dieser Verdacht bestätigt, ja, die gehen wirklich fremd.
Da schau her, das heißt, wir müssen alle mehr auf unser Bauchgefühl hören.
Das ist eine ganz, ganz gute Voraussetzung, denn wenn mein Bauchgefühl mir sagt, da stimmt was nicht, dann kommt das ja von irgendwoher. Das habe ich mir ja nicht einfach so ausgedacht, als ich heute Morgen aufgestanden bin, sondern das hat sich ja im Laufe der Zeit so entwickelt. Und da gibt's ja meist dann irgendwo auch eine Geschichte dazu und das bestätigt sich dann ganz häufig. Und die 20%, wo wir den Beweis nicht erbracht haben, heißt ja nicht, dass die nicht fremdgegangen sind. Vielleicht haben wir einfach nur den falschen Tag erwischt oder wir haben es nicht geschafft, die zu überführen. Das gibt's natürlich auch.
Spannend, Jochen. Das heißt, du bist in Sachen Wirtschaftskriminalität dabei, aber ja, eben auch ganz viel, was Privatpersonen betrifft. Und deswegen haben wir uns auch gedacht, wir müssen dich unbedingt in unseren Podcast einladen, weil du hast ja Geschichten erlebt schon, da kommt man gar nicht drauf. Wir haben uns natürlich im Vorfeld schon so ein bisschen unterhalten und Markus und ich waren fassungslos.
Ja, wirklich interessant.
Jochen, wir haben gerade über Malaysia gesprochen, über diesen internationalen Kongress und da hast du ganz viel über Bitcoin-Scamming gelernt. Was ist denn das, bitteschön, und was hat das mit Liebe zu tun?
Also Bitcoin-Scamming ist eine relativ neue Masche. Die Masche Roman-Scamming gibt es schon seit den frühen 2000ern. Da kamen so die ersten Fälle, dass die sogenannten Roman-Scammer, also Liebesbetrüger, übers Internet gekommen sind und Männer oder auch Frauen kennengelernt haben im Internet und denen dann irgendwann gesagt haben, du pass mal auf, ich brauche Hilfe, schick mir Geld. Das ist inzwischen so weit bekannt, dass viele Leute schon von vornherein sagen, ach, guck mal an, das ist doch dann bestimmt ein Betrüger, nee, dem schicke ich kein Geld. Darum haben diese Betrüger, die gleichen Banden, die damals das Roman Scamming auf den Markt gebracht haben, die Sache etwas verfeinert. Man lernt sich kennen im Internet und kommt sich näher, baut Vertrauen auf und irgendwann erzählt dann dieser vermeintlich tolle Kontakt aus dem Internet, dass er oder auch sie selber sehr erfolgreich an der Börse handelt, nämlich mit Kryptowährungen, vorwiegend mit Bitcoins. Und dass man damit eine Menge Geld verdienen kann und erzählt dann von Beispielen und berichtet auch, wie dann irgendwo Geld reinkommt. Und dann sagt dann derjenige, also das Opfer, das ist ja interessant, erzähl mal was Näheres. Wie machst du das denn und hast du da Ahnung von? Und dann kommt die Antwort, nee, ich habe da auch keine große Ahnung davon. Dafür habe ich einen Broker und der macht das alles für mich. Das ist ein Trader und der handelt für mich, der gibt die Handlungsempfehlungen und am Ende bekommt er einen Teil von den Gewinnen ab und den Rest darf ich dann behalten. Jetzt geht das Opfer hin und sagt, das ist ja super, könnte ich das vielleicht auch mal ausprobieren? Ja klar, ich stelle den Kontakt her zu meinem Broker, dann sprichst du mit dem und dann machst du das. Dann kommt der Kontakt zu dem Broker, der natürlich ein Komplize desjenigen oder derjenigen ist, die das Opfer angelockt hat. Und der Broker stellt sich vor, dass er internationaler Trader sei, der in Hongkong oder wo auch immer sitzt. Und dass er sehr, sehr erfolgreich am Markt ist und dass er nur auf Erfolgsbasis arbeitet. Sprich, wenn man 10.000 verdient, bekommt er 20% davon ab und die 80% hat man selber. Mhm. Dann wird die erste Investition getätigt, meist eine kleine Investition, 250 €, ist so die Einstiegssumme. Am Ende der Investition hat man innerhalb von 2 Wochen aus den 250 € 1.000 € gemacht. Und dann kommt die Gier des Menschen ins Spiel. Das ist nun mal bei fast allen von uns so. Der sieht, wie schnell man das Geld vermehrt hat und dann sagt er, das ist super. Mhm. Jetzt setze ich nicht nur die 250 ein und jetzt schieße ich mehr nach. Und er schießt immer mehr nach und die Summe, die er angeblich verdient hat, wächst immer mehr in den Himmel. Und irgendwann hat er, sagen wir mal, 100.000 investiert. Und die 100.000 haben sich potenziert. Aus den 100.000 wurden 400.000. Und jetzt sagt das Opfer, das ist so toll, ich möchte jetzt meine 100.000 wieder ausgezahlt bekommen, damit ich mein investiertes Kapital zurückhabe und den Rest lasse ich stehen und damit traden wir weiter.
Darf ich dich was fragen, Jochen? Diese 400.000, die sind ja nicht auf einem echten Account, auf einem echten. Genau, das ist alles fake. Das heißt, der gesamte Handelsplatz, an dem der vermeintliche Broker aus Hongkong arbeitet, ist eigentlich fake.
Ja, alles fake. Man sieht es nur nicht. Ne?
Man sieht es nicht.
Also klar. Die Webseite ist fake, die Börse ist fake. Das ist alles fake. Das sieht aber keiner.
Und du lernst diese Person halt irgendwie übers Netz kennen, über Instagram, weiß der Kuckuck was, genau. Und denkst dir, oh, eine tolle Frau oder ein toller Mann.
Richtig.
Ihr kommt irgendwie so ins Gespräch und man findet sich sexy und keine Ahnung was. Und dann wird das so nebenbei erwähnt.
Richtig.
Und jeder erste Euro ist von vornherein verloren, richtig?
Ja, ja. Schon der allererste ist
weg. Schon der allererste ist weg.
Ja. Hattest du schon so einen Fall?
Ich würde sagen, ungefähr 300, 400.
300, 400?
Ja, so irgendwie, ich habe sie nicht mehr gezählt, aber in der Größenordnung haben wir das bestimmt. Man nennt das Bitcoin Trading Scam. Und dieser Bitcoin Trading Scam, den gibt es jetzt seit einigen Jahren und der ist sehr, sehr, sehr erfolgreich. Krass. Und die Menschen, die sich an mich gewandt haben, haben Wahnsinn. Zum Teil nur kleine Summen verloren, also kleine in Anführungszeichen, die haben 20.000, 30.000 verloren.
Tja.
Das ist aber für ganz viele Menschen so viel Geld, dass die dafür Jahre arbeiten müssen.
Ja, klar.
Und andere haben 6-stellige Summen verloren.
Ist ja der totale Wahnsinn.
Unfassbar.
Du, aber alles mit dem Bitcoin.
Was kannst du da machen? Das ist eine ganz schwierige Frage, weil die sitzen ja alle irgendwo auf der Welt. Keine Ahnung.
Das ist richtig.
Was kannst du machen?
Also das Erste, was ich schon mal machen kann, ist, dass ich mit den Menschen rede und dafür sorge, dass die nicht noch weiter Geld nachschießen. Denn das ist total das Problem, was die haben. Die bekommen dann ja einen Bescheid, dass sie jetzt ihr Geld ja zurückbekommen, angeblich von dieser Fake-Börse. Mhm. Dafür müssten sie aber jetzt Steuern bezahlen, dafür müssten sie Gebühren bezahlen, dafür müssten sie Zertifikate bezahlen. Und dann schießen die immer weiter Geld nach. In dem Augenblick, wo ich ins Boot komme, verhindere ich, oder ich versuche zumindest zu verhindern, dass die weiter Geld in diese Börse einzahlen, indem ich denen beweise, dass die Börse ein Fake ist, dass die Person, mit der sie sprechen, dass es die gar nicht gibt und dass auch die angebliche Liebschaft, die gibt's auch nicht. Auch das ist ein Fake. In dem Augenblick werden die Menschen wach und erkennen, verdammt nochmal, ich glaube, da bin ich reingefallen. Da stimmt doch was nicht.
Aber es ist wahrscheinlich manchmal auch das Umfeld, oder? Was diese Menschen dann zu dir schickt oder sagt, sprich doch mal mit dem, oder? Weil wenn ich selber davon total überzeugt bin, ich habe meine große Liebe gefunden und parallel das Geschäft meines Lebens gerade gemacht, dann komme ich ja nicht auf die Idee, dich zu kontaktieren.
Nee, es ist tatsächlich so, dass die Menschen blind werden irgendwann einmal. Die Opfer sehen selber gar nicht mehr, wie tief sie in diese Falle reingeraten sind, sprechen aber mit Familie oder anderen Angehörigen oder Freunden über das Thema, weil sie sich irgendwann von denen vielleicht auch Geld leihen und sagen, Mensch, ich brauche da jetzt mal eben 20.000, weil ich muss hier ein paar Steuern bezahlen und meine Bitcoin.
Du kriegst 25, kriegst du wieder zurück.
Ja,
genau.
Klar,
also normal, wenn man jetzt so zuhört, dann würde jeder sagen, oh, mir passiert das nicht, ich bin da zu vorsichtig. Was sind es für Menschen, denen das passiert?
Das sind Menschen wie du und ich. Es kann jedem passieren. Das kann der einfachen Putzfrau genauso passieren wie dem Professor, der an der Hochschule lehrt und wirklich ein hochintelligenter Mensch ist. Was nicht heißen soll, dass Putzfrauen nicht auch hochintelligent sein können. Mhm. Damit will ich einfach nur sagen, es kann jede Bildungs- und Arbeitsschicht treffen. Mhm. Und die Menschen, die ich kennengelernt habe als Kunden, denen das passiert ist, sind wirklich auch aus allen Bevölkerungsgruppen, aus allen Teilen Deutschlands. Das ist also jetzt nicht so, dass das nur den Schickeria-Menschen aus München betrifft, der das Geld Überfluss in der Tasche hat, sondern das kann genauso gut den Hanseaten treffen oder den Berliner oder sonst irgendwen. Mhm. Jeder ist dafür am Ende anfällig, weil diese Masche so geschickt gemacht ist, dass die Täter es immer wieder schaffen, die Opfer in ihre Fänge zu bekommen und so einzulullen, dass sie den Sinn für die Realität verlieren.
Wie reagieren die dann, wenn rauskommt, es ist alles fake, diese Person ist nicht in mich verliebt und das Konto gibt es nicht, den Broker gibt es nicht, es gibt gar nichts und ich habe mein Geld für ewig und alle Zeiten verloren?
Ja, in dem Augenblick haben wir die Situation, dass für viele Menschen die Welt zusammenbricht. Mhm. Aus verschiedenen Gründen. Erst einmal ist ja nun die emotionale Schiene zu sehen. Da habe ich jemanden im Internet kennengelernt, den fand ich ganz toll und der fand mich ja auch ganz toll und ich habe mich so super mit dem verstanden. Und jetzt stelle ich fest, der Mensch, den ich ja vielleicht irgendwann dann auch mal sehen und treffen wollte und vielleicht auch mit dem zusammenleben wollte bis zum Ende meiner Tage, den gibt es überhaupt gar nicht. Der hat mich reingelegt. Das ist ein enormer emotionaler Schock, der da eintritt.
Total.
Dazu kommt der finanzielle Schaden. Denn neben dem emotionalen Schaden habe ich ja eine Menge Geld da reingesteckt. Und das ist noch nicht alles. Ich habe auch noch einen dritten Schaden, an den die meisten gar nicht denken. Denn viele, und gerade Frauen, schicken häufig Nacktbilder von sich. Die schicken Nacktvideos von sich, die nun für andere Betrügereien genutzt werden oder für Erpressungsversuche genutzt werden. Das heißt, die Frau, die den tollen Kerl kennengelernt hat, dem sie dann wunderschöne Videoclips von sich geschickt hat, die wird jetzt konfrontiert von irgendjemandem, der sagt, du pass mal auf, ich habe deine Videos. Und wenn du nicht willst, dass die jetzt an alle deine Freunde bei Instagram und Facebook und wie es alles heißt gehen, dann schick mir jetzt bitte 10.000 Euro, sonst kriegt jeder deine Videos zu sehen. Das ist dann der dritte Aspekt. Außerdem schicken diese Leute ja Kopien ihrer Ausweispapiere zur Eröffnung des angeblichen Kontos an Betrüger. Und mit diesen Ausweispapieren werden die nächsten Betrügereien gemacht. Denn im Darknet gibt es ganze Handelsforen, wo Ausweisdokumente, echte Ausweisdokumente, gehandelt werden, weil man mit diesen Dingen viele Betrügereien machen kann. Und das ist eine Art Kollateralschaden, der dann auch noch eintritt, von dem die Opfer in dem Augenblick noch gar nichts ahnen, wenn sie da im ersten Augenblick feststellen, so ein Mist. Meine Liebe gibt's nicht, mein Geld ist weg und nu, was mache ich denn jetzt?
Unfassbar, oder? Und es geht alles so harmlos los.
Mit anderen Worten, du würdest wahrscheinlich nie im Leben, Jochen, mit deinem Wissen irgendjemand im Internet daten, richtig?
Nein, niemals.
Eine klare Antwort. Die alte Bar ist besser zum Daten geeignet.
Ja, wenn ich demjenigen in die Augen schauen kann, dann weiß ich auch, den gibt es. Natürlich gibt es da auch Betrügereien, ja, das kennen wir ja.
Die hatten aber früher mal Heiratsschwindler.
Ja, Heiratsschwindler.
Ja. Heiratsschwindler hießen die mal.
Richtig. Ja, genau. Gibt es natürlich heute nur noch selten, gibt es aber immer noch. Fragt mal die Frau Klatten, denn die Frau Klatten aus München hat ja selber mal irgendwann die Erfahrung gemacht, dass tatsächlich nicht jeder Mensch, den man so im realen Leben kennenlernt, auch wirklich ein Guter ist, sondern das können ja auch solche sein, die dann einem wirklich das Geld aus der Tasche ziehen wollen.
Ja, völliger Wahnsinn.
Wahnsinn. Ich bin total geflasht. Was du alles erzählst, ich könnte dir stundenlang zuhören und ich glaube unsere Hörerinnen und Hörer auch. Jochen, wie bist du jetzt eigentlich Detektiv geworden? Man muss ganz kurz noch dazu sagen, du sitzt ja in NRW mit deiner Firma, du operierst aber Deutschland und europaweit und wie wir gerade vorhin gehört haben, eigentlich auch weltweit. Ja? Also du bist überall connected. Wie bist du zu deinem Job gekommen? Erzähl.
Mir ist das eigentlich schon in die Wiege gelegt worden. Mein Vater, heute 87 Jahre alt, war auch bereits Detektiv. Er ist heute übrigens immer noch, kleine Fälle macht er immer noch, auch mit 87.
Süß.
Ja, es ist, wenn man damit einmal anfängt, hört man nicht auf. Der war also Detektiv, hat mich als Kind, als Jugendlicher oft schon zu Einsätzen mitgenommen und hat mich auch jetzt in Anführungszeichen missbraucht, indem ich bei solchen Einsätzen dann irgendwo unterstützend helfen musste. Denn wenn da so ein kleiner Dotz irgendwo reinkommt, und nach irgendwas fragt oder irgendwas macht, da ahnt ja kein Mensch, dass das eine Detektei sein könnte, die da in irgendeiner Form involviert ist. Und genauso habe ich das mit meinen Kindern gemacht. Ich habe auch Kinder. Und als die klein waren, habe ich die auch schon mit zu Einsätzen genommen und habe gesagt, mach mal eben dieses, mach mal eben jenes. Und meine Tochter, heute ist sie, wie gesagt, Direktorin im Weltverband, hat ihren ersten Testanruf gemacht. Da war sie, glaube ich, 3 Jahre alt. Und da musste sie ein Lied singen am Telefon, nämlich Happy Birthday to You. Und das hat sie auch gemacht. Und damit war der Einstieg für mich in das Telefonat geglückt, ohne dass in irgendeiner Form Verdacht geschöpft wurde. Und genauso hat das mein Vater mit mir gemacht und ich bin einfach dabei geblieben.
Wahnsinn, ja, Detektive in 3 Generationen.
Ja, finde ich auch
super. Unglaublich.
Aber nach dem, was du erzählst, Jochen, ist es ja so, dass du irgendwo manchmal in Situationen gehen musst, wo du eben nicht erkannt werden darfst.
Das ist richtig,
ja. Wie muss ich mir das vorstellen? Verkleidest du dich dann?
Also jeder Detektiv, der im Einsatz ist, hat ein paar Sachen im Auto, Wechselkleidung. Wir rennen jetzt nicht rum irgendwo mit einem falschen Bart, wobei mein Vater, der sehr wenig Haare hatte und immer noch hat, oft mit einer Perücke gearbeitet hat. Das wird bei mir jetzt nicht funktionieren, weil ich habe ja noch Haare. Das heißt, so eine Perücke, die wird man auch relativ schnell erkennen. Aber wenn jemand Glatzenträger ist und der hat eine Perücke dabei, dann kann der sein Äußeres innerhalb von 30 Sekunden einfach nur mit der Perücke und einer anderen Jacke ganz, ganz, ganz schnell verändern. Mhm. Jeder Detektiv, der unterwegs ist, versucht unerkannt zu bleiben, hat darum Dinge dabei, die er wechseln kann. Und das könnten alle Detektive ganz einfach mit einer Jacke, mit einer anderen Hose vielleicht sogar, ganz wichtig, mit anderen Schuhen, denken die meisten gar nicht dran. Wenn ich vorher die weißen Sneaker anhatte und später einfach die ganz normalen braunen Schuhe, dann gebe ich ein ganz anderes Bild ab als vorher. Und das merken viele Menschen nicht. Ich setze mir dann noch eine Sonnenbrille auf, setze mir vielleicht ein Baseballcap auf, ziehe anstelle der braunen Jacke, die ich vorher hatte, jetzt irgendwo eine Wendejacke an oder was auch immer, die eine andere Farbe hat. Schon habe ich eine ganz andere Figur, ein ganz anderes Aussehen und werde nicht mehr erkannt. Denn so genau schauen die Menschen gar nicht hin.
Na klar, genau, die sehen das gar nicht so im Detail. Nee. Ja. Du, aber sag mal, gab es schon mal so eine Situation, wo du so, keine Ahnung, das Outfit von einem Arzt angenommen hast und gesagt hast, ich muss jetzt in dem Krankenhaus irgendwas erreichen, so wie man das in Filmen kennt. Dann mache ich kurz den Arzt und dann gehe ich da mal rein und krieg dann schon was. Hast du sowas also, schon mal erlebt?
Ja, ich habe mich tatsächlich noch nie als Arzt ausgegeben.
Das war nur ein Beispiel.
Ich habe einen Mitarbeiter, der sehr gerne als Pastor durch die Gegend gelaufen ist. Der hat dann dieses typische, ja, das ist unfassbar erfolgreich damit.
Doch, glaube ich. Doch, das sieht vertrauenserweckend.
Der ist unglaublich erfolgreich damit. Der sieht aber auch schon so aus, als wäre der einer. Also das passt. Ich weiß noch, mein Vater hat früher immer sehr gerne Postuniform getragen.
Ja, genau.
Das gibt's ja heute nicht mehr. Ja, genau. Aber das hat er früher gern gemacht und war damit auch sehr erfolgreich.
Ja, heute könnte es sich als DHL-Fahrer ausgeben.
Ja, das machen wir ja laufend, dass wir irgendwo mit einem Paket stehen. Wir haben dann nur nicht die DHL-Jacke an, das braucht man ja auch nicht, sondern sind ganz einfach Paketboote und fertig. Dann hat man so ein Paket dabei, das hat man immer schon fertig hinten im Kofferraum liegen, da ist nichts drin. Und damit steht man dann an der Haustür.
Das ist echt total, ja, na klar, es macht total Sinn.
Jetzt hast du gerade von deinem Mitarbeiter gesprochen. Wie viele Detektive arbeiten denn für dich?
Also es sind eine ganze Reihe, die dann bundesweit unterwegs sind. Wobei wir neben den festen Mitarbeitern, die wir bundesweit haben, dann ja auch noch unsere Kooperationspartner weltweit haben. Und da ungefähr, ich weiß es jetzt gar nicht, ich würde mal schätzen, 20%, vielleicht 25% der Aufträge, die wir erledigen, gar nicht in Deutschland stattfinden, sondern irgendwo in aller Welt, ist es ganz wichtig, dass man die hat. Und da braucht man ein sehr, sehr großes Netzwerk. Und dieses Netzwerk, was ich mir da in Jahrzehnten aufgebaut habe, ist schon wirklich enorm groß. Und in Deutschland muss man für bestimmte Aufgaben auch bestimmte Leute haben. Wenn es um Daktyloskopie geht, brauche ich einen Fingerabdrucksachverständigen. Das ist die Fingerabdrücke, die zu untersuchen sind. Ja. Da brauche ich aber einen Sachverständigen, der sowas kann. Mhm. Wenn es um Lauschabwehr geht, brauche ich einen Elektroniker, der elektronische Sweeps machen kann, um festzustellen, ob in irgendeiner Form Abhörgeräte oder was auch immer in Büros oder in Wohnungen sind. Da gibt's dann den Mann, der seine Frau abhört beispielsweise, weil er glaubt, die ist untreu. Und in dem Augenblick sagt die Frau, der weiß immer so viel, da stimmt doch was nicht, kommt mal bei mir vorbei und schaut mal, ob der irgendwo eine Kamera oder eine Wanze installiert hat. Und dann machen wir das und dafür brauchen wir spezielle Kräfte, die eine besondere Ausbildung haben und die besondere Kenntnisse haben. Wir haben zum Beispiel von einem westdeutschen Nachrichtendienst, ich sage deswegen westdeutsch, weil es noch aus der Zeit der früheren Teilung war, den ehemaligen Sachgebietsleiter für das Thema Lauschabwehr bei uns im Team, der dann feststellt, gibt es Abhörgeräte irgendwo in Firmen oder Privatwohnungen, ja oder nein?
Das ist ja total interessant.
Wahnsinn, super. Weißt du was, ich habe mir das bisher immer so ganz anders vorgestellt. Wenn ich so Detektiv höre, ich stelle mir so einen Mann vor, der in der Lederjacke rauchend irgendwie stundenlang seines Lebens im Auto sitzt und irgendwelche Häuser und Menschen observiert. Aber so ist es halt nicht. Es ist alles viel, viel professioneller. Oder sagen wir mal, es ist mega, also ich bin ganz geflasht und könnt dir wirklich stundenlang zuhören. Jetzt stellen sich vielleicht einige die Frage, Mensch, ich brauche einen Detektiv. Ja, also Andrea, ja, unsere Paartherapeutin, würde jetzt sagen, wenn du einen Detektiv brauchst, in deiner Beziehung ist eh schon zu spät. Dann kommst du mal lieber erstmal mit deinem Partner zu mir. Jochen, deine ganz persönliche Meinung, ne?
Ja.
Ist eine Beziehung nicht am Ende, wenn ich einen Detektiv brauche?
Nee, eigentlich nicht. Warum? Selbst wenn da jetzt Fremdgehen nachgewiesen wird, heißt das ja noch nicht, dass das der Sargnagel für die Beziehung ist. Denn stimmt, vielleicht ist das ja auch ein Neuanfang, wo man dann sagen kann, jetzt pass mal auf, jetzt müssen wir uns nochmal zusammenraufen und das Vergangene ist vergangen und wir fangen nochmal neu an und machen jetzt das Beste draus. Mhm. Was bisher heimlich war, wurde dann irgendwo ans Tageslicht gebracht und endlich gibt's dann keine Ausreden mehr, endlich gibt's kein Leugnen mehr, sondern dann müssen die Fakten auf den Tisch. Und wenn die Fakten auf den Tisch kommen, dann ist es vielleicht einfacher, den Neuanfang zu machen, als wenn die stetige Ungewissheit im Raum steht.
Aber wie beweist ihr das? Nehmen wir mal ein Beispiel. Eine Frau trifft sich mit irgendeinem Typen, ihr observiert den, ein Detektiv oder zwei. Es gibt Fotos, wo sie sich irgendwo mit jemandem trifft oder in ein Haus reingeht, aber ihr seid ja nicht im Schlafzimmer dabei.
Nee.
Also, dann kann ja die Frau immer noch sagen, ja, das ist ein alter Bekannter, ich habe den einfach nur besucht.
Gut, also wir bleiben bei diesem Beispiel.
Ja, nehmen wir mal das Beispiel.
Ja, wir bleiben genau bei diesem Beispiel. Die Frau hat ihrem Mann jetzt erzählt, ach, ich gehe heute noch ein bisschen shoppen und treffe mich noch mit der Claudia, weil wir dann noch einen Kaffee trinken. Wir beobachten die Frau, die geht weder shoppen, noch trifft sie sich mit der Claudia. Stattdessen trifft sie sich irgendwo mit einem Mann. Die beiden begrüßen sich. Vielleicht haben wir da schon den ersten Beweis, weil da schon Zärtlichkeiten ausgetauscht werden, die über Umarmungen hinausgehen. Denn nur Umarmung heißt ja noch gar nichts. Aber wenn es dann schon dazu kommt, dass da Küsse ausgetauscht werden, dann wissen wir ja schon, da stimmt was nicht. Jetzt ist die aber gar nicht zu dem Mann irgendwo in die Öffentlichkeit gegangen, sondern ist direkt zu dem nach Hause hingefahren. Stellt ihr Auto 100 Meter von dessen Haustür ab, geht dann zu Fuß dahin, schaut sich noch zweimal um, geht in das Haus rein, verschwindet in dem Haus, kommt 2 Stunden später raus. Jetzt wissen wir natürlich nicht, ob die da gemeinsam den Rosenkranz gebetet haben oder ob die da vielleicht was anderes gemacht haben.
Ich glaube, die haben Kochrezepte ausgetauscht.
Vielleicht, das ist alles denkbar.
Das ist alles möglich.
Niemand weiß das so genau. Ja. Aber wenn wir den Kunden jetzt anrufen und sagen, passen Sie mal auf, Ihre Frau ist jetzt nicht bei der Claudia und die ist auch nicht shoppen, sondern die ist irgendwo zur Friedrich-Ebert-Straße 32 gefahren und da ist sie in ein Haus reingegangen, dann sagt er, das Haus kenne ich ja gar nicht. Das sagt mir überhaupt gar nichts. Was macht die denn da? Ja, das wissen wir nicht. Die ist da drin. Wir haben nur gesehen, dass sie nach oben in die 2. Etage gegangen ist. Das konnte man von außen erkennen. Da wohnt laut Klingeleiste Lüdemann und mehr wissen wir jetzt auch nicht. Dann fragt er die später, und wie war's, was hast du gemacht? Ach, ich habe mich mit der Claudia getroffen und habe mir noch ein paar Sachen angeschaut. Ich habe mir aber nichts gekauft, weil es gefiel mir alles nicht. Dann stimmt das ja schon mal nicht mit den Kochrezepten.
Das heißt, er ertappt sie beim Lügen, genau.
Ja, natürlich, er hat sie beim Lügen ertappt. Und
dann stellt er sie zur Rede.
Braucht man doch nur noch eins und eins
zusammen. Ja, natürlich,
Wie weit würdet ihr denn gehen? Ihr habt einen Klienten, der sagt, also meine Frau, die ist wirklich gewitzt und ich komme auch mit der nicht so gut klar. Ich kann die schwer zur Rede stellen, weil die erzählt mir immer irgendwas und die lässt mich gar nicht zu Wort kommen. Das könnte ja sein. Ja. Ich brauche wirklich einen Beweis. Wie weit könnt ihr gehen?
Wir dürfen nur das beobachten, was tatsächlich in der Öffentlichkeit passiert. Also alles, was außerhalb der Öffentlichkeit vonstatten geht, bleibt vor uns verborgen. Alles, was in geschlossenen Räumen passiert, sehen wir nicht. Wenn die in der Öffentlichkeit irgendwas miteinander machen, können wir das beobachten und dokumentieren. wenn die in einem Haus verschwinden, so wie jetzt gerade in unserem Beispiel, und wir wissen, die ist im zweiten Stock und kommt 2 Stunden später raus, würden wir keinen Millimeter weitergehen. Da wird nicht irgendwo eine Drohne eingesetzt, das dürfen wir nicht. Da steigen wir nicht die Leiter hoch und gucken ins Schlafzimmer, wie das bei Wilsberg gern gemacht wird.
Dürftet ihr eine gegenüberliegende Wohnung mieten und dann schauen mit Fernglas? Auch nicht und so, ne?
Ja, das ist natürlich eine Grauzone. Und ganz ehrlich, das haben wir schon mehrfach gemacht. Jetzt nicht, wenn es um das Thema Fremdgehen geht. Sondern da geht es dann meist um andere Dinge, wie beispielsweise Diebstahl oder so etwas.
Ja.
Oder Sabotage oder was auch immer. Und das sind dann sehr, 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 sehr hohe Summen, die da im Raum stehen, um die es geht, als Schadensumme. Mhm. Da haben wir schon in der Tat mehrfach konspirativ uns gegenüber in einem Haus eingemietet, zum Teil als Untermieter. Und wenn sie den Menschen, die da leben, genügend Geld bieten, dann sagen die ihnen, ja, setzt euch hier mal hin, ihr könnt ans Fenster gehen und die ganze Zeit schauen, kriegen sie sogar noch einen Kaffee und ein Stück Kuchen dabei, das ist überhaupt gar kein Problem, sie müssen nur genügend bezahlen.
Ich kann mir sowieso vorstellen, bei der Situation, wie du denn international vernetzt bist, du hast vorher den Kollegen vom Mossad erwähnt, dann könnte es ja auch sein, dass man die mal losschickt, weil die haben nochmal vielleicht ganz andere Möglichkeiten, wenn nur der Preis stimmt.
Ja, es gibt bestimmte Fälle, die wollen wir gar nicht machen.
Ja.
Und dann sage ich ganz einfach, pass mal auf, ich gebe euch jetzt eine Telefonnummer. Und dann ruft ihr den einfach mal an. Vielleicht kann der euch helfen. Ich will nichts davon wissen, erzählt mir nichts davon. Ruft den einfach an und dann guckt mal, wie er damit klarkommt. Bestimmte Fälle, ja, da gibt es Menschen aus dem Ausland, die weitergehen, als wir das hier in Deutschland machen. Ich habe jetzt gerade den Fall gehabt, da ging es um das Thema Kindesentziehung. Da hat eine Mutter die Kinder dem Vater entzogen, obwohl es ein entsprechendes Urteil gab, wonach die Kinder eigentlich zum Vater gemusst hätten. Das war eine Geschichte, die war in mehreren europäischen Ländern gleichzeitig. Und irgendwann haben wir diese beiden Kinder gefunden und haben festgestellt, wo die sind. Und dann hat der Mann gesagt, ja Mensch, jetzt holt die Kinder da raus, irgendwie. Und dann haben wir gesagt, das machen wir nicht. Wir können die Kinder da nicht rausholen. Das Risiko ist einfach zu groß. Wir können hier nicht einfach irgendwo uns das Kind schnappen. Das kann man in Afrika machen, ja. Da haben wir das in der Vergangenheit schon 30, 40 Mal gemacht. In Afrika auch, in Asien auch. Aber das will man niemals in Europa machen, aus rechtlichen Gründen heraus. Und dem habe ich auch eine israelische Telefonnummer gegeben und habe gesagt, rufen Sie mal da an. Ich weiß bis heute nicht, ob das was gebracht hat oder nicht. Denn ich habe ihm ganz deutlich gesagt, ich will damit nichts zu tun haben.
Verstehe.
Möchte damit nicht in irgendeiner Form in Verbindung gebracht werden. Macht es mit dem aus, was ihr machen wollt. Aber ich weiß von gar nichts.
Ganz interessant, Jochen, was du so erzählst. Weil das heißt ja am Ende, dass es dann doch vielleicht für alles irgendwie eine Lösung gibt.
Für vieles.
Ganz interessant. Ne? Ich könnte mir vorstellen, Kindesentziehung ist ein Riesenthema. Es muss ja immer eine Situation geben, wo die Menschen an ihre Grenzen kommen, im privaten Umfeld. Ja. Was natürlich Wirtschaftskriminalität angeht, da gibt es so gut wie keine Grenzen, könnte ich mir vorstellen. Aber im privaten Umfeld geht es natürlich sehr viel um Fremdgehen und um Kindesentzug, richtig?
Es sind vielleicht 5 Fälle im Jahr, die an uns herangetragen werden, wo es Kindesentzug gibt. Da irrt ihr also jetzt etwas, wenn ihr glaubt, das seien sehr, sehr viele Fälle.
Hätte ich gedacht.
Nee, es ist die Spitze vom Eisberg vielleicht, weil die ganzen anderen Menschen kommen nicht zu uns.
Die gehen zur Polizei.
Wer weiß, was die machen. Ja, die Polizei macht ja gar nichts. Das ist, wenn man irgendwo sein Parknöllchen nicht bezahlt hat, 20 Euro, dann hat man es mit der gesamten Staatsmacht zu tun. Und da werden Herrscharen von Beamten losgeschickt, um irgendwo die 20 Euro reinzuholen. Aber wenn ich sage, mein Kind ist weg und das muss jetzt irgendwo zurückgeholt werden, da darf ich nicht erwarten, dass da irgendwo vom Staat groß was gemacht wird. Weil auch die das Problem haben, ja, wie machen wir das jetzt? Und das ist im Ausland und das ist schwierig, ist rechtlich alles kompliziert. Aber wir bekommen vielleicht 5 Fälle im Jahr auf den Tisch, wo wir da irgendwo arbeiten sollen. Das Fremdgehen ist auch nicht unbedingt das, wovon wir leben. Das macht bei der Zahl der Fälle, die wir bearbeiten, vielleicht, ich weiß es gar nicht, 5, 6, 7% aus.
Verstehe.
Mehr ist es nicht. Früher war das mal mehr. Warum war das früher mehr? Na, weil wir da ein anderes Scheidungsrecht hatten und weil es da beim Unterhaltsrecht ganz große Unterschiede gab zu heute. Früher hieß geschieden, ich muss den Rest des Lebens Unterhalt bezahlen. Das konnte richtig, richtig, richtig teuer werden.
Und der Grund für die Scheidung spielt ja auch noch eine Rolle.
Ja. Das war in den 70er Jahren noch der Fall. Ja. Da war das Fremdgehen als Scheidungsgrund ein Aspekt, der den Unterhalt wegfallen ließ. Das hat man dann irgendwann Ende der 70er Jahre ja geändert. Danach kam das Zerrüttungsprinzip, was aber dann nichts anderes bedeutete für denjenigen, der geschieden wurde, als dass er wirklich sein Leben lang bezahlen durfte. Egal, was die macht oder gemacht hat. Und da haben wir damals sehr, sehr viele Aufträge gehabt, um dann nachzuweisen, dass die längst einen neuen Partner hatte.
Ja, Wahnsinn.
Und dass die längst mit einem anderen Mann zusammengelebt hat. Heute macht man das auch noch, bei weitem nicht mehr so häufig. Warum? Weil die Unterhaltsleistungen ja limitiert sind, nur noch so und so lange gezahlt werden muss, wenn nicht besondere Gründe dahinter stehen.
Genau.
Deswegen ist die Zahl der Aufträge in diesem Segment stark rückläufig. Dafür gibt es aber andere Segmente, die es vorher nicht gegeben hat.
Jochen, wir sind beide total geflasht, der Markus und ich, wir schauen uns immer wieder gegenseitig an und reißen die Augen auf. Du hast unglaubliche Dinge in deinem Leben schon erlebt. Wir danken dir ganz, ganz herzlich fürs Gespräch.
Gerne.
Und wenn ich das nächste Mal einen Pfarrer oder einen Pastor sehe, dann frage ich mich, bist du nicht vielleicht doch ein Detektiv?
Man weiß es nie.
Jochen, tausend Dank.
Vielen Dank für deine Zeit, Jochen.
Und wir hören uns in unseren nächsten Folgen.
Ich freue mich drauf.
Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, sollte irgendjemand sich denken, ich brauche einen Detektiv. Gell? Man findet dich ganz einfach im Netz.
Das ist richtig.
A+ Detektive GmbH kann man einfach googeln.
So ist es.
Und du hilfst bei fast allem.
Bei allem, was legal ist.
Genau.